Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, die Unsicherheit, die gefühlte Unsicherheit nimmt immer mehr zu in unserem Land und laut Statistiken auch die tatsächliche Unsicherheit. Du hast mit jemandem gesprochen, der an vorderster Front für unsere Sicherheit als Bürgerinnen und Bürger kämpft. Mit wem hast du gesprochen und worüber genau?
Ja, ich habe mit Manuel Ostermann gesprochen. Manuel Ostermann ist Bundespolizist, er ist erster stellvertretender Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft und mit ihm habe ich darüber gesprochen, ob Deutschland noch sicher ist.
Ohne zu viel vorwegzunehmen, und ich habe es ja gerade auch schon ein bisschen angedeutet, wie schlimm steht es denn um unser Land laut Manuel Ostermann?
Ja, also wenn man die Statistiken sich anschaut, jetzt nochmal aus dem Bereich der Bundespolizei, Statistik vom letzten Jahr von 2024, also fast 1000 Straftaten in Zügen, in Bahnhöfen jeden Tag, also vom Diebstahl bis hin zur schweren Körperverletzung bis hin zum Mord, also ganz viele Straftaten, also es ist schon eine erschreckende Zahl, also es ist in anderen Ländern, glaube ich, nicht so krass wie bei uns. Und was ihm halt Sorge bereitet, sind extremistische Tendenzen, also nicht nur von rechts, sondern auch von links. Wir haben es jetzt in Gießen gesehen, wo 6000 Polizisten den Gründungsparteitag der AfD-Jugend beschützen mussten, wo es wirklich zu schweren Ausschreitungen kam. Also er sagt, okay, wir müssen Rechtsextremismus im Auge behalten, wir müssen Linksextremismus mehr in den Fokus nehmen und wir dürfen den religiösen Extremismus, insbesondere den Extremismus aus dem islamischen Kulturkreis, nicht verharmlosen. Ansonsten haben wir ein riesiges Problem in diesem Land.
Und welche Lösungsvorschläge Manuel Ostermann für unsere Sicherheit in Deutschland gibt, das erfahrt ihr jetzt. Michael im Gespräch mit Manuel Ostermann über Sicherheit in Deutschland.
Es gibt neue Schockzahlen von den deutschen Bahnhöfen, von den Zügen. Im letzten Jahr 2024 gab es fast 1000 Straftaten jeden Tag in Zügen an Bahnhöfen. Deutschland ist nicht mehr sicher. Über dieses Thema möchte ich heute mit Manuel Ostermann sprechen. Er ist erster stellvertretender Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft. Lieber Manuel, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder Gast sein zu dürfen.
Manuel, du bist ja sehr vernetzt bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, insbesondere bei der Bundespolizei. Und wie ist denn so die Lage zurzeit in Deutschland im Hinblick auf die innere Sicherheit?
Also wenn wir auf die innere Sicherheit blicken, also auf die sicherheitsspezifische Infrastruktur, dann ist die Lage ziemlich ernst. Denn wir erleben folgenden Trend. Kriminalstatistiken zeigen einen Abwärtstrend in dem Gesamtvolumen der Kriminalität, aber in den wesentlichen Merkmalen. Straftaten gegen die individuelle Freiheit, Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit, Straftaten gegen Leib und Leben. Genau da haben wir extreme Anstiege zu verzeichnen, ebenso bei Jugendkriminalität und Sexualdelikten. Es zeigt also, dass das Problem sich verlagert hat, und zwar in Deliktsfeldern, die zu Recht dafür sorgen, dass dieser sogenannte kollektive Freiheitsverlust nicht nur Gegenstand der Realität ist, sondern immer mehr um sich greift. Und mittlerweile, so behaupte ich, fast jeder Mensch bestimmte Orte, Plätze zu bestimmten Tageszeiten schon meidet. Und das ist ein trauriges Fazit mit Blick auf die Sicherheitsinfrastruktur Deutschland.
Ja, und wenn du jetzt mal so in den Alltag, in den polizeilichen Alltag blickst, also du kennst dich da ja super aus, was sind denn so die größten Herausforderungen zurzeit für die Kolleginnen und Kollegen?
Die allergrößte Herausforderung mache ich erstmal emotional fest. Und das ist der fehlende Rückhalt der Politik tatsächlich. Denn wir kennen das alle. Bestimmte Sachverhalte werden gefilmt, sie werden verkürzt dargestellt oder bewusst provokant dargestellt und dann wird das auf Social Media gepostet. Genauso wie Einsatzleihen, die lebensbedrohlich sind, Schusswaffengebrauch etc. All diese Bilder mussten wir schon sehen, sie werden instrumentalisiert und haben immer ein und dieselbe Dynamik dahinter. Parlamentarier, nicht alle, aber auch nicht wenige, stellen sich hin, völlig aufgeregt, Hauptsache die Kamera ist auf sie gerichtet und beschuldigen die Polizei, etwas Rechtswidriges getan zu haben, ohne zu wissen, was der konkrete Sachverhalt ist. Das führt im Übrigen dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen individuell, teilweise sogar sozial geächtet werden, bis tief in das eigene Privatleben hinein. Und das ist eine Entwicklung, die ist nicht neu, sie wird aber immer dramatischer und sie ist auf so vielen Ebenen schon widerwärtig und anders kann man das gar nicht fassen. Und auf der anderen Seite haben wir einen polizeilichen Alltag, wo sich die Kolleginnen und Kollegen, und das ist keine rhetorische Überspitzung, zu Recht von zu Hause verabschieden, weil es nicht mehr garantiert ist, dass sie sicher wieder nach Hause kommen. Ich mache ein Beispiel fest. 79 Messerdelikte im vergangenen Jahr pro Tag. Das ist prinzipiell 79 Mal Gefahr für das eigene Leben. Und richtigerweise sind Menschen, die Opfer eines solches Deliktes werden oder bedroht sind mit einem Messer, in der Lage zu fliehen. Die Polizei hingegen hat den gesetzlichen Auftrag, nicht zu fliehen, sondern sich der Situation zu stellen. Und das bedeutet, dass die Kolleginnen und Kollegen bewusst in lebensbedrohliche Einsatzlagen reingehen. 79 Mal pro Tag. Und das ist nur ein Deliktsfeld. Und schon deshalb sage ich ganz deutlich, die Polizei, sie ist nicht nur robuster geworden, weil es notwendig geworden ist, sondern die Polizei braucht auch eben aufgrund der Lageentwicklung viel mehr Rückhalt. Und das fehlt einfach. Und so ehrlich muss man sein.
Ja, also du hast ja das Buch geschrieben, Deutschland ist nicht mehr sicher, ich halte es mal in die Kamera. Es ist auch ein Spiegel-Bestseller geworden, also das Thema beschäftigt die Menschen im Land. Und wie sind denn so die Rückmeldungen auf das Buch gewesen? Also gab es da von den Leserinnen und Lesern Rückmeldungen, die dich besonders berührt haben, geprägt haben? Was gab es da?
Das ist eine total spannende Frage, denn als ich dieses Buch geschrieben habe, es war schon immer mein Wunsch, mal ein Buch zu schreiben, aber dass ich das jemals realisiere, war eigentlich gar nicht dran zu denken. Und dann kam eine glückliche Fügung und so ist es nun mal so gekommen, wie es gekommen ist. Aber als das Buch dann final vorlag, sagte ich noch zu meiner Frau, naja, also ganz ehrlich, dieses Buch, schön, dass es auf dem Markt ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es großen Anklang findet. Und dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes durch die Decke gegangen. Und jetzt trifft auch hier wieder eine radikale Minderheit auf die gelebte Realität. Ich habe wegen diesem Buches unfassbar viel Resonanz bekommen, also unfassbar viel. Hätte ich nie mit gerechnet und ich würde sagen, zu 98% durchweg positiv tatsächlich. Briefe, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, auf Social Media, also es war Wahnsinn. Und dann gibt es natürlich die kritisch sind, und das finde ich großartig im Übrigen, sachlich kritisch, Fragen haben, die völlig berechtigt sind und sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und dann gibt es natürlich die, die wir alle immer so gern haben, egal welche Couleur, die völlig sachfremd, ahnungslos, dafür aber umso radikaler ihre Meinung nach außen posaunen. Und dieses Buch hat ja nicht nur Vorteile für mich gehabt, logischerweise, sondern auch Nachteile, unter anderem gegipfelt in einem Gerichtsverfahren vergangener Woche. Aber wenn ich jetzt mal ein Fazit ziehen müsste, ich würde dieses Buch noch ein bisschen anders formulieren und zwar noch viel eindringlicher. Das Buch hat mir gezeigt, dass es nicht mein letztes sein wird und das Buch hat mir gezeigt, wie tief der Stachel der Verängstigung eigentlich in der Bevölkerung sitzt, wenn wir über das Thema Sicherheit sprechen und bestärkt mich darin, definitiv weiterzumachen. Radikalität weiter rechtsstaatlich zu bekämpfen und mich dem entgegenzustellen. Und wenn ich ein Fazit mache, ich bin super glücklich, dass ich dieses Buch geschrieben habe, wenngleich das auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist.
Ja, also spannende Erfahrung für dich, aber der Markt gibt dir ja recht. Also es wird gekauft und das Thema bewegt die Menschen. Und lass uns nochmal so tiefer auf die auf das Buch, auf das Thema eingehen. Was sind denn so, wir haben es ja eben schon mal kurz angerissen, so die größten Sicherheitsherausforderungen zurzeit für die Polizei, für die Menschen?
Das erste ist ein super globales, das will ich jetzt nur mal ganz grob anfassen, weil sonst würden wir hier 4 Stunden sitzen oder länger. Und das ist die soziale Infrastruktur tatsächlich. Wir setzen bei den sicherheitsspezifischen Debatten immer direkt bei der Polizei an. In der Regel ist das Ansetzen bei der Polizei der völlig falsche Faktor. Denn da, wo die Polizei im Spiel ist, ist meistens schon etwas daneben gelaufen, schief gelaufen, nicht mehr korrigierbar. Wir haben den sogenannten schlanken Staat ausgerufen. Das Versprechen der Politik war damals, egal ob Land oder Bund, Entbürokratisierung und Personal im öffentlichen Dienst so valide aufzustellen, dass wir quasi resilient sind. Das ganze Gegenteil ist passiert. Wir haben radikal Personal abgebaut. Fast 500.000 Menschen fehlen im öffentlichen Dienst. Und nein, das sind nicht besoldete Spitzenbeamte in irgendwelchen Ministerien. Und auf der anderen Seite haben wir eine überbordende Bürokratie mittlerweile bekommen. Das Ehrenamt ist auch leider zum Opfer gefallen. Und das führt dazu, dass Strukturen schon bereits im Elternhaus, bei den Jugendämtern, an den Schulen, über 36.500 Straftaten im vergangenen Jahr, nur an unseren Schulen, zeigt sehr deutlich, was hier eigentlich schief läuft. Dazu haben wir eine digitalisierte Welt, Social Media, die auch radikalisiert. Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, der total wichtig ist, Extremismus. Extremismus ist für mich das Thema schlechthin, sicherheitsspezifisch. Warum? Weil Deutschland Weltmeister darin ist, sich nur auf eine extremistische Prägung zu konzentrieren, und das ist der Rechtsextremismus. Und ich stelle gleich vorweg, es ist genau richtig, dass wir ihn konsequent und mit aller Macht rechtsstaatlich bekämpfen. Es ist aber fatal, fahrlässig und am Ende des Tages ein Bärendienst an das Land, wenn wir Linksextremisten und insbesondere Islamisten einfach so gewähren lassen. Und das habe ich in diesem Buch unter anderem auch beschrieben. Einer der größten rechtsextremistischen Gruppen im Übrigen sind die Grauen Wölfe. Das sind türkische Ultranationalisten, da wird überhaupt gar nicht drüber gesprochen, und die hängen natürlich auch in DTIP mit drin. DTIP unter anderem, je nach Bundesland, in religiösen Unterrichten an den Schulen. Und so kann man dieses Netzwerk ewig weiterspinnen. Und deswegen müssen wir das Verständnis dafür haben, Extremismus allumfassend zu bekämpfen. Und machen wir das nicht, dann ist die Kostprobe, und da bin ich mir sehr sicher, die wir jetzt Samstag erleben werden, nur ein billiges Paradebeispiel von der Entschlossenheit, die wir dann zukünftig als Alltag definieren. Und gucken wir doch mal nach London. Gucken wir doch mal nach Paris, was da los ist. Da sind ganze Stadtteile gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da herrscht kein Rechtsstaat mehr und auch keine Demokratie. Und das sind Islamisten. Und deswegen Extremismus allumfassend. Und am Ende schließt sich der Kreis, indem wir sagen, wie können wir denn unsere Sicherheitsbehörden resilient machen? Wie kann man ein attraktiver Arbeitgeber sein? Auf der einen Seite, was für gesetzliche Novellierungen und Ausstattungsmerkmale braucht die Polizei im Jahr 2025, um den wachsenden Herausforderungen auch gerecht zu werden? Das ist ein riesenkomplexes Paket. Ich habe es zumindest versucht, auf wenigen Seiten mal anzureißen, aber ich sag mal, knapp 200 Seiten werden natürlich der Thematik nicht gerecht.
Ja, lass uns da mal ein bisschen reingehen. Also es sind ja wirklich erschreckende Zahlen. Über 1000 Straftaten in Zügen, an Bahnhöfen. Das ist in der Innenstädte gar nicht mit eingerechnet. Du hast gesagt, 80 Messerangriffe oder Straftaten mit dem Messer am Tag, was ja wirklich eine extrem hohe Zahl ist, die ich jetzt persönlich gar nicht so hoch eingeschätzt hätte. Wie kriegt man denn sowas wieder in den Griff? Oder kriegt man sowas überhaupt wieder in den Griff?
Glücklicherweise gibt es wenig im Leben, was man nicht verändern kann. Und hier beginnt es eigentlich total simpel. Endlich mal sich ehrlich machen. Aufhören, die Leute zu belügen. Fakt ist, nur mit Blick auf die innere Sicherheit haben wir über Jahrzehnte einiges, wenn nicht sogar fast alles, verpennt. Und das aufzubohren ist ein Sprint wie ein Marathon. Das wird ein langer, harter Weg, der nicht direkt erfolgsversprechend ist, aber nach hinten raus notwendig ist. Das ist die politische Ehrlichkeit. Ja, wir haben Fehler gemacht. Höre ich viel zu selten. Es ist übrigens menschlich, Fehler zu machen.
Ja, klar.
Und dann geht's los. Da müssen wir stringent sein. Ich habe über die soziale Infrastruktur gesprochen. Wir führen ja jeden Sommer die Scheindebatten um die Freibäder und mit irgendwelchen billigen Plakataktionen, die an Absurdität nicht zu überbieten sind. Das muss man einfach mal so sagen. Das meine ich mit Scheindebatten. Wir lösen das Problem also nicht. Wir müssen über Jugendkriminalität sprechen, und darüber spricht man mit Experten, der nachweislich nicht ich bin. Ich bin Polizeibeamter, aber da gibt es Psychologen, Kinderpsychologen, Jugendpsychologen, mit denen man sprechen muss. Wir müssen über das Strafmaß sprechen im Bereich der Jugendlichen. Wir müssen über Sanktionsmöglichkeiten sprechen, auch gegenüber dem Elternhaus. Wir müssen in die Bildungsinfrastruktur reinschauen. Was für Möglichkeiten haben wir? Wir müssen natürlich auch über Ausweisungsinteresse des Staates und Abschiebeoffensive sprechen. Die Strafe muss auf dem Fuße folgen, eine beliebte politische rhetorische Floskel. Den müssen wir dann auch jetzt endlich mal ein bisschen Ausdruck verleihen. Und wie kriegen wir das hin? Die Justiz muss gestärkt werden. Wir müssen eine Abschiebeinfrastruktur schaffen. Wir müssen im Bereich der Sicherheitsbehörden nicht nur auf Polizeibeamte blicken, sondern auf das Fundament einer funktionierenden Sicherheitsbehörde. Und das sind zum Beispiel Tarifbeschäftigte, Digitalisierungsoffensive. Wir müssen ganz überspitzt, schon fast populistisch, aber gar nicht so unrealistisch formuliert, sind wir näher daran, den Tageslichtprojekt an die Dienststellen zu fahren, als wirklich von Digitalisierungsoffensive sprechen. Datenschutzrechtliche Hemmnisse müssen endlich aufgebohrt werden. Das ist absurd, was wir uns hier in Deutschland leisten. Und so ist die Palette riesig. Aber ich würde schon damit anfangen, wäre ich jetzt in politischer Verantwortung, würde sagen, meine Damen und Herren, folgendes Thema, folgender Aktionsplan, folgende Maßnahmen mit folgendem Zeitablauf. Mhm. Wir informieren, wir machen uns ehrlich. Und wo stehen wir eigentlich gerade? Politische Ehrlichkeit, glaube ich, ist das, was die Menschen unbedingt brauchen und was sie ehrlich gesagt auch verdient haben.
Ja, wenn du jetzt so eine Sache direkt umsetzen könntest, also hättest du jetzt einen Wunsch frei, der sich ab morgen bei der Polizei, bei der Bundespolizei oder auch bei den Landespolizei ändern könnte, was wäre das denn? Also gibt es da was, eine Sache, eine konkrete Sache, die du direkt ändern würdest?
Bei den Behörden oder grundsätzlich?
Grundsätzlich, ja.
Okay, ich fasse das mal so zusammen, dass ich sage, ich würde bundeseigene Abschiebehafteinrichtungen installieren. Und in diesem Zusammenhang bei dem Thema Extremismus Islamisten ins Visier nehmen. Und, Klammer auf, das sind zwar anderthalb Sachen, ich würde über das Verbot der sogenannten antifaschistischen Gruppen nicht nur nachdenken, sondern ich würde es vorantreiben und gucken, ob es rechtlich möglich ist.
Ja, du hast ja gesagt, Extremismus wird in Deutschland immer nur, der Rechtsextremismus auch zu Recht betrachtet, aber Linksextremismus und insbesondere islamischer Extremismus, da ist man irgendwie blind oder nimmt das nicht ernst. Warum ist denn das aus deiner Sicht so?
Spannende Frage. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage sehr bewusst, dass Linksextremismus in Teilen ja sogar hofiert wird. Wenn wir uns einige Abgeordnete angucken, die mit der Antifa-Symbolik im Deutschen Bundestag Reden halten oder mit der Flagge vom Reichstag stehen oder noch widerwärtiger irgendwelche völlig absurden polizeifeindlichen Lieder singen. Das war ja ein Abgeordneter der Linken aus Neukölln, der das in Perfektion beherrscht. Dann wird doch sehr klar, welche Macht Linksextremisten haben. Und da passt der Satz so super zu. Jeder Demokrat ist Antifaschist, aber nicht jeder Antifaschist ist Demokrat. Das sind rot lackierte Faschisten. So deutlich muss man das auch sagen. Mhm. Sie lehnen alles ab, was unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ausmacht. Und da geht es um Finanzierungsströme. Da gibt es ein tolles Buch, der NGO-Komplex. Der macht das sehr deutlich. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei Islamisten hemmt uns die politische Korrektheit. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber einige politisch Verantwortliche haben einfach Angst, in bestimmte Ecken gedrängt zu werden, obwohl das total absurd ist. Heute muss man nur einen falschen Ton sagen oder Guten Morgen schreiben, dann ist man schon in einer Ecke verortet. Ich darf doch nicht Politik danach ausrichten, wo irgendwelche radikalen Ränder mich verorten, sondern ich muss Politik danach ausrichten auf das, was ich geschworen habe, und zwar den Eid. Und genau da müssen wir wieder hin. Und ganz ehrlich, gucken wir uns doch mal nur die Pro-Palästina-Versammlungslagen an. Ich mache jetzt hier nicht die Debatte auf mit Israel oder nicht und Netanjahu oder nicht, darum geht es mir gar nicht. Offener Judenhass ist hier wieder salonfähig geworden, bis hin in die Universitäten rein. Und wer macht sich gemein? Linksextreme und Islamisten laufen Schulter an Schulter durch die Hauptstadt Deutschlands, missbrauchen unser Grundgesetz für ihre zum Teil verfassungswidrigen Parolen und fordern hier offen in Teilen das Kalifat oder die Scharia. So weit sind wir gekommen. Und jetzt ist das keine Glaubensfrage, sondern Gegenstand der Realität. Wohin biegen wir ab? Sind wir demokratisch resilient und verteidigen unsere Werte? Und mit unserer Werte meine ich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Oder geben wir diesen Menschen noch mehr Macht, weil wir Sorge haben, aufgrund von politischer Korrektheit irgendeinen Halbsatz zu lesen, der uns vielleicht nicht gefällt. Und daran muss sich jeder politisch Verantwortliche messen. Am Ende des Tages ist es so, wie ich ein Eid geschworen habe als Polizeibeamter, immer wieder darauf hingewiesen werde und mich dementsprechend auch pflichtbewusst zu verhalten habe, muss es ein Parlamentarier auch tun. Und genau das ist das, was mir so fehlt. Und auch hier kann man die Debatte wieder ewig lange führen. Aber am Ende des Tages muss ich echt sagen, guten Morgen Deutschland. Jetzt ist Zeit, dass wir nicht nur rechts gucken, sondern allumfassend, denn machen wir das nicht, bekämpfen wir Extremismus am Ende des Tages gar nicht, sondern im Gegenteil, wir stärken ihn auch noch, auch den von rechts. Und das darf uns nicht nur nicht gefallen, sonst dürfen wir einfach nicht zulassen.
Ja, da gebe ich auf jeden Fall recht. Also es sind ja manchmal abstruse Situationen. Also wir hatten hier in Saarbrücken auch folgende Situation, dass der SDS an der Uni eine Veranstaltung gemacht hat, also wo Israel verunglimpft wurde und da schlimme Dinge gesagt wurden. Und das konnte stattfinden an der Universität. Und es gab auch Restaurants hier in Saarbrücken, die am 7. Oktober 2024 dann Sonderangebote gemacht haben. Und damit wurde ja dieser Terroranschlag, der der schlimmste seit dem Holocaust war, auch massiv verunglimpft. Also jüdisches Leben ist auch hier im Saarland, im beschaulichen Saarland, sehr unter Druck. Und wenn man sich dann die Reden zum 9. November anhört, dann hat man den Eindruck, okay, der Rechtsextremismus ist das alleinige Problem an diesem wachsenden Antisemitismus. Also brauchst du da irgendwie mehr Ehrlichkeit in der Politik, auch in diesem Bereich, um das endlich mal anzugehen, das Problem?
Ich glaube nicht, dass es Ehrlichkeit braucht. Ich glaube, dass es mal endlich wieder den Hang zur Realität braucht. Ich muss ja nicht ehrlich sein, um zu sehen, wer hier Antisemit ist. Mhm. Also jetzt mal ganz ehrlich, dass wir den rechtsextremistisch geprägten Antisemitismus haben und auch hatten, ist offenkundig. Aber viel radikaler, mit viel mehr Durchschlagskraft ist der von Linksextremisten und insbesondere der von Islamisten. Mhm. Also mit der Kippa durch Berlin zu laufen in manchen Stadtteilen kann man machen, aber das grenzt schon fast an Bereichen der Lebensmüdigkeit. Und auch das ist keine rhetorische Überspitzung. Ich bin wenig überrascht um diese Entwicklung. Das muss man mal ganz deutlich so sagen, weil die sich alles erlauben konnten. Sobald man irgendwie Antifa auf seinem Pulli stehen hatte, durfte man verfassungsfeindliche Parolen brüllen. Mhm. Wir haben völlig den Orientierungskompass verloren, was extremistische Strömungen angeht und wem wir eigentlich hofieren. Und ich mache es nochmal sehr deutlich. Diese sogenannte antifaschistische Organisation ist es ja nicht, Gruppierungen, die wir immer wieder erleben, der Schwarze Block und andere Verfassungsfeinde von links, sind nur deshalb nicht verboten, weil sie keine Organisationsstrukturen haben. Sie sind aber prominenter Teil und immer größer werdend in jedem Verfassungsschutzbericht, in jedem. Das sind Verfassungsfeinde. Und ein Parlamentarier, der sich mit Verfassungsfeinden gemein macht, ist ein Parlamentarier, der im Hohen Haus nichts, aber auch gar nichts zu suchen hat. Und jetzt sage ich eins: Wäre das ein Parlamentarier, der rechtsextremistische Gruppen hofiert, mit Liedern sogar noch beklatscht, dann hätten wir wochenlang Berichterstattung und alles daran ist richtig. Bei linksextremistischen Strukturen schweigen, gähnen eine Leere und die es noch kritisieren, werden dann auch noch geframed und diskreditiert und diffamiert. Und das zeigt so die Entwicklung. Und wenn ich mir eins zur Aufgabe gemacht habe, dann ist es hier genau den Finger in die Wunde zu legen, weil ich habe ehrlich gesagt die Nase voll von diesen Entwicklungen. Ich möchte ein demokratisches, vielfältiges, großartiges, rechtsstaatliches Deutschland, wo meine beiden Jungs toll aufwachsen können, wie ich in den 90er Jahren auch. Und ich möchte kein linkes Utopia, keine islamistische Steinzeit oder keinen rechtsextremen Sumpf. So einfach ist das.
Ja, bekommst du da auch Rückmeldung von der linken Seite? Also sprechen die dich an und sagen dir die Meinung oder?
Ich bin sehr dankbar um diese Frage. Ich kriege natürlich viel Feedback von der linken Seite. Kann man jetzt nicht als Fanpost klassifizieren. Meistens anonym, oft wenig sachlich, sehr, sehr häufig faktenbefreit, meistens ideologisch, aber nie, noch nie passiert, Ausrufezeichen, noch nie passiert, dass mich einer mal persönlich darauf angesprochen hat oder gern debattieren wollte. Ich habe da so eine Vermutung, warum das so ist. Mhm. Weil oft ist die eigene radikale Ideologie und damit die Wahrnehmung eine andere, als die Realität sie ist. Aber sie amüsieren mich auch köstlich. Das sage ich hier auch ganz offen raus. Mit anzusehen, wie sie sich selbst empören und diese Spirale immer höher drehen und dabei sich selber zum Teil widersprechen, ist schon großartig. Und für mich ist es jedes Mal wieder nicht nur ein rhetorisches Fest, sie dann auch zu demaskieren. Aber sie sind diffamierungsfreudig, aber nicht demokratisch streitfreudig. Und auch das ist eine Entwicklung, die ist nicht neu.
Ja, wir haben jetzt über die Herausforderungen gesprochen des Polizeiberufs, über die Herausforderungen der aktuellen Sicherheitslage. Wie sieht es denn an der Basis aus? Also haben die Kolleginnen und Kollegen überhaupt noch Lust auf den Beruf oder gibt es auch viele, die sagen, okay, ich würde lieber was ganz anderes machen und ich rate jedem davon ab, den Beruf des Polizisten oder der Polizistin zu ergreifen?
Jetzt komme ich mal zu was Positivem. Das ist nicht einfach und klar ist die Stimmung nicht immer die beste. Sie war auch sicherlich schon mal deutlich besser, aber die große Masse der Menschen, die sich dafür entschlossen haben, Polizeibeamte zu werden, machen das nicht als Beruf, sondern wirklich aus Berufung. Hm. Ich sage immer, wir Polizisten sind ein eigenes Volk und das meine ich im absolut positiven und in keinem merkwürdigen Sinne. Man muss schon anders gepolt sein, um sich diesen permanenten Druck, diese permanente Gefahr irgendwie zu stellen, ohne tatsächlich davon zu profitieren. Also weder familiär in Form von Freizeitausgleich noch finanziell. Das steht nämlich im Missverhältnis zu dem, was man jeden Tag zu leisten hat. Aber die Kolleginnen und Kollegen machen das für die Menschen in Deutschland und damit natürlich auch für sich selbst und ihre eigenen Familien. Also es ist großartig. Ich bin immer wieder stolz drauf und ich verteidige das auch bis aufs Blut, weil das ganz, ganz tolle Menschen sind, die da arbeiten, die Beschäftigten insgesamt. Einfach wirklich, wirklich, wirklich großartig. Und auch das mal wegzuräumen. Na klar, gibt es auch Fehlverhalten. Mhm. Das ist völlig klar. Die Polizei sollte den Anspruch haben, besser als der Querschnitt der Gesellschaft zu sein. Die Realität sieht hier und da mal anders aus. Deswegen ist sie nicht strukturell. Und da, wo es vorkommt, müssen die Menschen natürlich außer Dienst verbracht werden nach einem rechtsstaatlichen Verfahren. Denn eins ist klar, Extremisten, Verfassungsfeinde haben bei der Polizei überhaupt nichts verloren. Im Übrigen, auch da wiederhole ich mich, im gesamten öffentlichen Dienst nicht, denn ich möchte auch nicht, dass ein Extremist, egal welcher Prägung, zum Beispiel mein Kind unterrichtet. Also ja, die Berufung und damit meine Kolleginnen und Kollegen machen nicht nur einen tollen Job, sondern sie stehen auch zu dem, was sie da leisten. Und ich glaube, das verdient große Anerkennung und Wertschätzung.
Ja, lieber Manuel, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Also wir haben dein Buch, wir halten es mal noch wieder in die Kamera, Deutschland ist nicht mehr sicher. Und ich würde sagen, wir verlosen das auch. Also es ist ja Weihnachten und du signierst, glaube ich, jetzt noch. Und dann werden wir das verlosen. Also einfach unter dem Beitrag kommentieren oder eine E-Mail schreiben an podcast@unionstiftung.de und dann kann man das wundervolle Buch von Manuel gewinnen. Vielen Dank, Manuel.
Ich habe zu danken, wünsche euch eine angenehme und vor allem besinnliche Weihnachtszeit und eine tolle Zeit im Kreise eurer Liebsten.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.